Ich hoffe, dass die Predigt noch mehr Geschmack macht auf diesen Namen Jesu und nicht nur auf den Namen, sondern auf ihn. Ich war am Donnerstag hier im Büro, da mache ich meistens so 6 Stunden und dann habe ich immer richtig viel Hunger, wenn ich heimkomme. Und meistens ist die Küche kalt, aber letzten Donnerstag war eine Nichte da und dann hat die Judith mit meiner Nichte zusammen gekocht. Und ich kam heim mit einem Bärenhunger. Das halt hier ein bisschen, Michi. Ich kam heim mit einem riesen Hunger und da war ein leckeres Essen. Und ich konnte mich hinsetzen und essen und wurde satt. Und dann war ich so richtig, dann ging es mir so richtig gut. Kennt ihr das? Ein gutes Essen kann einem so richtig gut tun. Oder? Dann geht's einem ganzheitlich gut. Nur hält es meistens nicht allzu lange an. Und dann kenne ich aber auch das Gegenteil. Wenn ich hungrig bin und stopf dann so eine Tüte Chips in mich rein oder eine halbe, dann geht's mir in dem Moment, wo ich esse, noch sehr gut, weil ich genieße das und ich liebe Chips. Aber schon in dem Moment, wo ich aus Vernunft meine Tüte nebenhin leg, geht's mir richtig mies. Boah, dann bin ich frustriert, weil ich denke, was hast du dir jetzt wieder reingestopft an Ungesundem, an Kalorien, an Fettem? Und dann ist dieser kurze Genuss, dieses kurze Glück schon wieder vorbei. Und wie ihr schon gemerkt habt, geht's heute in meiner Predigt um Essen, Hunger, satt werden. Und das Thema meiner Predigt ist, ich muss erst anmachen. Wo war das nochmal? Mein Ding muss ich anmachen. Du bist, was du isst. Und ihr könnt euch vorstellen, ich werde mit euch nicht über Essen reden, nicht über Lebensmittel. Welches sind gesund, könnte ich auch viel sagen. Ich habe schon viel gelesen und viel hinter mir an Versuchen von gesunder Ernährung, sinnvoller Ernährung. Aber mein Thema heute dreht sich natürlich um einen Predigttext. Aber ich finde dieses, jeder von uns kennt diesen Ausdruck. Du bist, was du isst und der ist so vielsagend. Und wir können daran so viel festmachen. Da ist uns gleich so viel vor Augen. Wir wissen genau, wenn wir zu viel essen, ungesund, über die Maßen, dann werden wir eventuell übergewichtig. Und wir wissen genauso, du bist, was du isst, wenn du dich immer nur von Fast Food ernährst, ungesunde Dinge, Süßigkeiten, dann ist es nicht gesund für deinen Körper, dann wirst du krank. Und wir können das so gut, dieses Beispiel ist so klar, wir können davon so viel übertragen, in das, wo ich mit euch heute drüber sprechen will. Mein Predigttext ist Johannes 6, die Verse 27 bis 35, ist ziemlich viel, deshalb ist es klein. Wer seine Bibel dabei hat, kann dann bei sich mitlesen. Die Situation ist folgende, die Jünger, Jesus hat zu einer Menge gesprochen am Tag vorher und dann wurde es langsam Abend und dann bekamen die Hunger und dann hat Jesus diese Brotvermehrung, die die meisten von uns kennen, gemacht. Er hat 5000 Menschen satt gemacht mit 5 Broten und 2 Fischen. Und am nächsten Tag sucht diese Menge Jesus wieder auf. Und Jesus sagt in Vers 26, das habe ich hier nicht mit drauf, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Und das fand ich interessant. Jesus sagt nicht, weil ihr habt das Zeichen gesehen, ich habe aus 5 Broten, sondern ich habe euch was gegeben, was satt macht. Deshalb seid ihr heute wieder gekommen zu mir. Und dann sagt er, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Interessant, oder? Ein Tag vorher hat er ein Zeichen gewirkt. Haben sie es nicht realisiert, habe ich gedacht. Er hat 5000 Menschen satt gemacht. Jetzt sagen sie, was machst du für ein Zeichen? Und nehmen das Beispiel von Mose. Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und ich fand den Text, ich habe den bestimmt also ganz oft durchgelesen, so 100 Mal vielleicht. Und es ist, ich kann das eigentlich jedem nur empfehlen. Ich habe das erste Mal so gemacht, wie viel man nach und nach entdeckt. Und ich kann gar nicht alles euch heute mitteilen und werde mich beschränken. Und möchte in dem Vers 27 mit euch einsteigen. Vers 27 sagt Jesus: Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Und ich bin immer jemand, der muss immer alles so gut verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich rück das mal ein bisschen hier in die Mitte. Und dann möchte ich einfach mal mit euch dran gehen. Als erstes, für wen ist denn die Speise? Also ich möchte mal festhalten, es gibt eine Speise, die ist vergänglich, sagt Jesus. Und es gibt eine Speise, die ist unvergänglich. Und dann habe ich mir überlegt, so für was ist die Speise, die vergeht, die vergänglich ist? Ihr dürft mir, ist glaube ich jedem klar, die Speise, die vergänglich ist, ist für unseren Leib, für unseren Körper. Und das ist der, ich habe noch gedacht, das ist natürlich, das ist alles, was wir sehen, fühlen, anfassen können. Das ist die Speise für unseren Körper. Das ist die Speise, die Jesus meint, wo er sagt, das Brot, das ihr gestern gegessen habt, das ist vergänglich. Das hat euch zwar satt gemacht, aber das wird nicht bleiben. Und das ist das Sichtbare, sage ich mal, und das Natürliche. Und dann habe ich gedacht, und für was ist denn die Speise, die unvergänglich ist? Ich glaube, eigentlich wissen wir es, aber manchmal haben wir Dinge nicht so klar, für was soll diese Speise sein? Wir werden dann auch hingehen, was ist denn die Speise? Für was in uns ist denn die Speise, für die wir wirken sollen, die unvergänglich ist? Jemand eine Idee? Ja, diese Speise reicht ins ewige Leben, aber was in uns soll denn damit gesättigt werden? Mit dem natürlichen Essen sättigen wir den Hunger unseres Bauches. Und das brauchen wir für das Sichtbare. Für die Seele. Ich sag mal, die Seele, ich habe dann gedacht, die Seele ist doch das, die ewig lebt. Steht ganz oft in der Bibel, die Seele ist die, die unsere Persönlichkeit ausmacht. Und es gibt eine Speise für den Körper und es gibt eine Speise für die Seele. Und da schreibe ich mal drunter, das ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Versteht ihr, die Seele ist geschaffen von Gott, damit sie ewig lebt. Und deshalb braucht sie eine Speise, die ins ewige Leben mit hineinreicht, die nicht hier aufhört und abgeschnitten ist. Es ist, glaube ich, zu klein, ne, zum Lesen. Es ist die Sitz unserer Persönlichkeit, habe ich drunter geschrieben. Das macht uns aus. Unser Leib wird vergehen, aber wir nicht. Und dann habe ich als nächstes überlegt, was braucht unser Körper, damit er ernährt ist. Und das ist auch sehr einfach. Er braucht feste Nahrung. Er braucht Flüssigkeit. Er braucht auch Ruhe und Schlaf. Ganz wichtig. Und er braucht auch Bewegung. Aber was braucht unsere Seele? Was ist der Hunger unserer Seele? Habt ihr euch da schon mal Gedanken? Bitte? Der Leib Christi und das Abendmahl. Wir gehen mal von einem ganz normalen Menschen aus. Der hat Hunger, aber der hat auch in seiner Seele Hunger. Aber vielleicht... Er will angenommen werden. Ja. Ja. Ich tue das mal, um abzukürzen. Ich habe ja eben schon ein bisschen vorgearbeitet die letzte Woche, damit wir jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Ich muss eh immer aufpassen. Die Seele, die dürstet nach Angenommensein, die will eine Bedeutung haben. Die will Sicherheit. Die will Liebe, die will geliebt sein. Und die Seele will auch Ruhe. Die will Ruhe finden, die will zur Ruhe kommen. Und? Bitte? Frieden. Sie will Frieden, genau. Und sie will Erlösung, glaube ich. Und ich möchte eine Bibelstelle dazu. Unsere Seele, und wenn man das, ein Überbegriff, unsere Seele sucht im Grunde nach Gott, ob der Mensch das schon weiß oder nicht. Und das hat mich so fasziniert. Ich schreibe mal hin, er sucht Gott. Und ich habe eine Bibelstelle rausgenommen, eine aus verschiedenen. Das müssten wir gerade nochmal anmachen. In Psalm 63 steht, Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich, es dürstet meine Seele nach dir. Und ich habe gedacht, wie genial ist denn Gott, dass er die Seele mit dieser Sehnsucht geschaffen hat. Und ich habe gedacht, Gott ist so schlau und so durchdacht, weil er wusste, nach Generationen von Menschen hätte er diese Sehnsucht nicht in sich eingepflanzt, hätte er wahrscheinlich keine Chance mehr, diesen Gott zu finden. Je nachdem, wo wir geboren werden, in welche Familie, in welche Religion, wissen wir nichts von Gott. Aber ich glaube, dass in jedem Menschen, in jeder Seele eine Sehnsucht ist, die Beantwortung sucht von Gott her. Aber der Mensch weiß das nicht, wenn er Gott nie kennt. Und ich habe am Freitagabend mit jemand gesprochen, nach dem Lobpreisabend, und er hat gesagt, ich habe mich mein ganzes Leben lang nach Ruhe gesehnt. Ich habe immer Ruhe gesucht und ich habe sie nirgends gefunden, bis ich Gott gefunden habe. Und ich habe gedacht, wir wissen meistens gar nicht, was wir suchen. Ich habe dann gedacht, wäre interessant gewesen, ihn zu fragen, ob ihm das immer bewusst war. Wusste er schon, dass er Ruhe sucht, bevor er sie gefunden hatte? Wenn ich von mir ausgehe, bevor ich Gott kannte, war das so ein bisschen undefinierbar. Irgendwas hat mir gefehlt. Ich habe mich auch gesehnt nach Liebe, nach Annahme, dass ich wichtig bin, dass ich gesehen werde. Aber ich hätte es nicht so klar definieren können. Und irgendwann wurde das immer konkreter. Irgendwann erst wusste ich, dass meine Seele Gott sucht, dass das der Hunger und der Durst ist. Und wir suchen dann, wenn wir Gott nicht kennen und wissen nicht, dass es da auch einen Hunger der Seele gibt, dann versuchen wir, unsere Seele mit natürlichen Dingen abzusättigen. Dann versuchen wir es vielleicht mit einem guten Job, wenn wir dann später anfangen zu arbeiten. Ich denke, diese Bewegung unserer Seele kommt so in der Jugendzeit. Dann versuchen wir es vielleicht mit guter Leistung, mit guten Noten. Dann versuchen wir es durch Erfolg uns abzusättigen. Vielleicht mit viel Geld verdienen, mit Luxus. Ich weiß nicht, jeder, ich glaube, keiner von uns ist so satt, dass er nicht manchmal noch diese Sehnsucht seiner Seele spürt. Vielleicht immer Sehnsucht nach Urlaub, immer Sehnsucht nach Wegfahren. Weil wir im Grunde irgendwas suchen. Und manche Menschen suchen so tief, dass sie in Süchte geraten. Sehnsucht beinhaltet das Wort Sucht. Und ich habe gedacht, wir reden eigentlich selten hier über den Bereich Sucht. Aber es ist so wichtig. Und ich habe ein Seminar besucht, wo es um Süchte geht. Und die Referentin hat was gesagt, das hat mich sehr bewegt. Diese Suche der Seele ist ja eine Suche nach was Übernatürlichem. Das will ich noch dazu schreiben. Das ist eben nicht das Natürliche, das ist das Übernatürliche. Und sie hat gesagt, ein Rausch, also wenn du im Alkoholrausch bist, Drogenrausch, ein Rausch ist ein sehr starkes Glücksgefühl, wie ein vorweggenommener Himmel. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Er gibt Harmonie, er gibt Glücksgefühle, er gibt Kraft. Und sie hat gesagt, jemand, der in die Sucht gerät, hat eine tiefe Sehnsucht in sich. die er nicht gefunden hat, zu stillen. Und jeder, der selbst damit in Berührung war, bei mir war es in meiner Herkunftsfamilie, war Sucht ein Thema, der weiß, dass da auch sehr viel Ungutes entsteht. Wenn man das hört, das ist wie ein vorweggenommener Himmel. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, das ist nur in dem Moment, wo du da drin bist. Und wenn du rauskommst, ich habe mir das sagen lassen, ich habe nie Drogen oder so genommen, ich muss dann von dem reden, dann willst du immer schneller, immer mehr. Du willst immer wieder ganz schnell in diesen Bereich hinein. Du willst schnell wieder in den Zustand, der dir Ruhe gegeben hat, der dir Frieden gegeben hat, der dich glücklich gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch mit den anderen Dingen, die nicht gleich in Süchte sind. Wenn wir Erfolg haben und merken, da werde ich jetzt angenommen, dann wollen wir immer mehr Erfolg. Oder wenn ich viel Geld verdiene, dann merke ich, boah, das ist ganz schön, dann will ich immer mehr Geld. Also es ist wie ein Abwärtsstrudel. Wenn wir unsere Seele sättigen mit Dingen im natürlichen Bereich, egal was das ist, Dinge, die wir sehen können, führt das in den Abwärtsstrudel, aber wir werden nicht finden, was wir wirklich suchen. Das ist wie bei Schokolade. Du isst sie und wenn du sie gegessen hast, willst du immer mehr. Sie macht nicht satt und sie macht auch nicht wirklich glücklich. Also, das ist mir wichtig. Haben wir die Speise, die gemacht wurde für die Ewigkeit, ist die Speise für unsere Seele. Und das Brot, es geht ja noch darum, was ist das Brot? Und da möchte ich ganz schnell Jesus führt diese Menge so in einem Durchlauf dahin, dass sie verstehen, von was er spricht. Sie sagen ja dann, er sagt, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Und was sollen wir tun? Und dann sagt Jesus, dies ist das Werk Gottes. Ich möchte diese Verse gern überspringen. Und ganz unten, einfach der Zeit wegen, er führt sie in den Weg. Dann kommen sie auf das Manna in der Wüste. Dann sagt er, Leute, das war es auch nicht, was ich meine. Und ganz unten angekommen, sagen sie dann, Herr, gib uns dieses Brot. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und die Speise, die ins ewige Leben reicht, ist Jesus. Ich weiß nicht, ob uns das so, mir ist es nochmal so klar geworden. Jesus ist die Speise meiner Seele, nichts anderes. Und je nachdem, du bist, was du isst, je nachdem, was wir mehr essen, und das ist ja eine einfache Rechnung, wenn ich viel Zeit aufwende für diese vergängliche Speise, werde ich da stark werden. Und wenn ich aber viel Zeit aufwende für diese Speise, die ins ewige Leben, die Jesus als sich als Person sagt, dann wird meine Seele abgesättigt sein. Und das Brot des Lebens ist das, was uns satt macht. Jeder, der zu Jesus kommt, er gibt unserem Leben wirklich Frieden. Er gibt uns diese Annahme. Und ich habe gedacht, es ist so logisch, wenn die Seele der Sitz unserer Persönlichkeit ist, dann werden wir verändert, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Wenn wir Jesus immer mehr kennenlernen, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, dann wird unsere Persönlichkeit und dann werden wir heil. Ich habe gedacht, Gebet ist wichtig, aber nur ein schnelles Gebet wird nicht diese Heilung in uns hervorbringen, wie wenn wir mit dieser Speise Zeit verbringen und die uns prägen darf, unsere Persönlichkeit. Da kann Heilung in uns kommen, da kann auch Ruhe, da finden wir Ruhe für unsere aufgescheuchte Seele. Ich meine, jeder von uns kennt Regungen wie, ich wünsche mir eigentlich das oder jenes. Oder vielleicht Neid oder Eifersucht. Und Jesus wird uns nicht jeden Wunsch erfüllen, aber er wird uns Ruhe geben. Er wird uns so absättigen, dass wir merken, ich brauche das eigentlich gar nicht, nach was ich hasche. Ich brauche das gar nicht, nach was ich suche. Und dann ist die Frage, wie esse ich denn dieses Brot? Wie esse ich dieses Brot des Lebens? Und das ist wirklich So, ich kann es nur essen, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, wenn ich in seinem Wort lese, wenn ich mit ihm rede, bete, wenn ich Lobpreis mache. Überall, jeder hat eine andere Art, wo er merkt, da werde ich still, da wird meine Seele still zu Gott und da kann ich neu auftanken. Und ich bin jetzt ja schon langgläubig, 30 Jahre, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so lese, ist das so einfach und ich müsste immer ganz satt sein. Das heißt, wenn die Seele satt ist, dann ist sie gestärkt, dann ist sie ermutigt, dann hat die Kraft, dann hat die Freude, dann hat die Liebe. Und dann habe ich gedacht, warum ist das aber nicht so? Warum geht's Menschen, die lange mit Jesus leben und gerade wenn wir lange mit ihm unterwegs sind, merkt man manchmal, dass so eine Müdigkeit kommt, so eine Erschöpfung vielleicht, so ein Ausgelaugtsein, da hat man Freude verloren. Und ich habe gedacht, vielleicht haben wir so viel für Jesus gemacht, dass wir ihn dabei vergessen haben. Für Jesus etwas tun ist nicht gleichzusetzen, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir für ihn was tun, da brauchen wir Kraft. Und dann müssen wir wieder von ihm essen, damit wir aufgefüllt werden. Versteht ihr, wenn wir viel arbeiten, körperlich, müssen wir richtig viel essen. Und glaubt mir, es ist nie anders. Und ich habe mich erinnert, in der Gemeinde, wo ich früher war, in Frankfurt, war ich vollzeitlich und wir hatten viel Seminare, die so deutschlandweit ausgeschrieben waren, wo dann so 800 Leute kamen bis 1000. Und es war richtig viel Arbeit, das war sehr anstrengend. Und unser Pastor hat uns immer wieder ermahnt und hat gesagt, ihr lieben Leute, wenn ihr viel Arbeit habt, müsst ihr viel Zeit mit Jesus verbringen. Und das ist wirklich wahr. Wenn wir viel arbeiten, auch im Reich Gottes, müssen wir viel Zeit mit Jesus verbringen. Und ich glaube, manchmal denken wir, ich mache ja eh schon so viel für den Herrn, ich bin da unterwegs für ihn, ich gehe dahin. Und dann denken wir, das ist Zeit mit Jesus, aber das ist nicht Essen. Es ist komplett was anderes. Und da finde ich so interessant, die Menge, die bei Jesus war. Jesus sagt ja, wirkt. Und dann habe ich gedacht, was meint er denn mit dem Wirken? Was muss ich denn tun? Die haben eine logische Frage gestellt. Was muss ich tun? Was müssen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Sind wir auch manchmal so, dass wir denken, was muss ich jetzt tun, dass ich die Werke Gottes wirke? Und Jesus sagt, das Werk Gottes ist schon gewirkt. Und ganz unten sagt er so, was ist das Wirken? Komm zu mir. Und das ist das Wirken, versteht ihr? Wir sind so geprägt, ich habe mich so ertappt gefühlt. Die Jünger haben gesagt, was müssen wir tun, was tust du? Mose hat das getan, tun, 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 tun. Und wir verwechseln das manchmal. Wir tun und tun und tun, aber das meint Jesus nicht. Wenn wir tun, bringen wir was. Wenn wir zu Jesus gehen und essen, bekommen wir was, wir empfangen. Wie wohltuend, wir empfangen. Wie schön ist das für dich, wenn dich jemand zum Essen einlädt? Wie schön ist das? Du musst nicht kochen, du musst dir nichts überlegen, du setzt dich an einen gedeckten Tisch und kriegst eine leckere Mahlzeit. Und das macht Jesus mit uns. Er lädt uns ein, mit ihm zu essen. Und wisst ihr, das ist nichts Einmaliges. Vielleicht bist du hier und kennst Jesus noch nicht oder hast ihn noch nie eingeladen. Aber du spürst, da ist tatsächlich so ein Hunger in mir. Da ist irgendwas, wo ich merke, ich suche nach was und weiß nicht. Und dann ist es gut, dieses einmal mit Jesus festmachen. Ja, Jesus, ich will mit dir gehen. Und wisst ihr, das ist wie in einer Beziehung. Ich habe gedacht, in der Beziehung ist ja so, wenn bei mir war das damals so, ich weiß nicht, wie das heute ist, wenn sich ein Junge in das Mädchen verliebt hat und dann kam er irgendwann und hat gesagt, willst du mit mir gehen? Und dann musste er das aushalten, was sagt das Mädchen? Und ich habe gedacht, so ist es bei Jesus auch. Er hat das schon ausgesprochen. Er hat gesagt, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir diesen Lebensweg gehen? Und er wartet auf unsere Reaktion. Und das ist das, wenn wir zum ersten Mal zu Jesus Ja sagen und sagen, ja, Jesus, ich will das Brot des Lebens. Ich will endlich Ruhe finden für meine Seele. Ich will Erlösung. Ich will Frieden. Ich will geliebt sein. Aber damit ist eine Beziehung nicht zu Ende, oder? In einer Beziehung sieht man sich immer wieder. Man macht Dinge zusammen. Und so ist es, wenn Jesus sagt, wir sollen ihn essen. Das heißt, wir müssen immer wieder mit ihm Zeit verbringen. Und er hat das Bild des Brotes, denke ich, nicht zufällig gewählt. Brot brauchen wir jeden Tag eigentlich. Ich weiß, es gibt kohlenhydratfreie Diäten. Aber davon abgesehen ist Brot was Existenzielles. Und Jesus sagt damit, täglich musst du von mir essen, um satt zu bleiben. Täglich. Und ich möchte eine provokative Frage stellen. Ich nehme mich ganz mit rein. Ich bin da mittendrin in diesem Prozess auch, wo ich merke, ich bin so lange mit Jesus unterwegs. Wo stehe ich in der Beziehung mit ihm? Wo tue ich Dinge und wo suche ich ihn? Wie lange hältst du es ohne Essen aus? Wie viele Tage schaffst du es? Und dann frage ich dich, wie lange schaffst du es, ohne mit Jesus Zeit zu verbringen? Wie lange schaffst du es, mal in der Bibel zu lesen? Ich glaube, das ist manchmal ganz schön lang. Aber glaub nicht, dass es keine Auswirkung hat. Wir müssen uns diesen Wahrheiten bewusst sein. Vielleicht hilft uns das. Wir wissen, wenn wir nichts essen, wenn wir Diäten machen, werden wir körperlich schon schwach. Und glaubt mir, wenn wir unsere Seele nicht regelmäßig mit Jesus ernähren, das heißt echt einfach mal vielleicht hinsetzen und sagen, hallo Jesus, hier bin ich. Bist du auch da? Er sagt, er ist da. Und mir hilft es, ich will dann manchmal wissen, was er gerade über mich denkt, wie er mich gerade sieht. Und das ist ja gar nicht so einfach. Gott hört man ja nicht mit lauter Stimme. Und was wirklich hilft und immer funktioniert, ich nehme mir dann ein Blatt und sage, okay Jesus, ich bin jetzt bereit, sag mir mal, wo du mich gerade siehst, wo ich vielleicht gerade stehe, was ich vielleicht gerade brauche. Und dann fange ich einfach an zu schreiben. Und ich schreibe und schreibe und ich sag euch, es funktioniert, bei mir zumindest. Und es hilft mir, mir bewusst zu machen, so, Gott ist da, ich nehme jetzt bewusst Zeit, ich stelle mir vor, er sitzt neben mir und ich rede mal mit ihm. Und ich komme ins Gespräch und das macht satt. Oder was ich ganz oft erlebt habe, auch gerade in Krisenzeiten, aber auch jetzt, wenn ich in sein Wort gehe, da ist so viel Ermutigung. Und ich kam da manchmal hin mit einer wirklich aufgewühlten Seele, mit in Situationen, wo ich gar nicht mehr wusste, wohin, wie soll ich weitergehen. Situationen, wo mir das Leben entglitten ist. Und dann ist Gott so treu. Dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, ich brauche ein Wort. Und dann gibt er mir ein Wort und dieses Wort hat mich dann oft Wochen begleitet. Das sind Worte, die mir heute noch bewusst sind. Gott tröstet durch, das sind dann so diese Momente, meine ich, wo ich sag, wir müssen oder wir dürfen, bei Gott gibt's kein Müssen, wir dürfen unsere Seele absättigen lassen von Jesus. Und ich möchte noch ein Wort an uns, die alten Hasen, richten. Weil ich denke, ich glaube, es gibt manchem anderen geht's auch so. Wir lesen dann manchmal dieses Wort aus der Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus. Ich möchte es kurz aufschlagen. Und da geht's um die erste Liebe. Und irgendwie spüren wir, puh, bin ich noch in der ersten Liebe? Habe ich sie verlassen? Und da steht das Sendschreiben an Ephesus in Offenbarung 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und es ist tatsächlich so, die Menschen, die lange mit Jesus unterwegs sind, die haben ausgeharrt oft. Wir haben oft ausgeharrt, schwere Dinge mitgetragen. Und dann sagt er in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und wisst ihr, ich habe das so oft gelesen und habe gedacht, boah, in meiner ersten Liebe war ich so evangelistisch, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich war da Verkäuferin in einem Supermarkt in der Metzgereiabteilung und die Leute kamen, mein Gott, was soll ich heute kochen? Und haben sie das ernst gemeint? Ja, was? Ja, sie haben Gott gefragt, was sie kochen sollen. Also war ich schon mitten im Gespräch. Ich war total on fire. Und dann habe ich immer gedacht, boah, Herr, es ist so viel weg. Ich bin immer so evangelistisch und war so traurig. Und als ich jetzt auf Kur war, habe ich mir echt gewünscht, mit Gott da auch eine gute Zeit zu haben. 3 Wochen von daheim weg ist eine Chance. Und dann bin ich einmal morgens aufgewacht und ich war halb wach und dann kommt mir ich weiß nicht mehr genau welcher Gedanke, auf jeden Fall hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Christine, von was ist eine erste Liebe gekennzeichnet? Die erste Liebe heißt nicht, wieder die gleichen Werke zu tun. Das Werk der ersten Liebe ist, du wolltest ständig Zeit mit mir verbringen. Und ist das nie wirklich so? Weil ich habe dann immer gedacht, in der ersten Liebe habe ich ja auch Dinge gemacht, die waren nicht so weise, nicht so gut. Und dann habe ich verstanden, Jesus hat gesagt, Christine, wenn ich mich nach der ersten Liebe sehne ich mich nach dir. Und das ist auch wieder so ein leichtes Beispiel. Jungverliebte Pärchen, da geht's doch gar nicht drum, was die machen. Ob die spazieren gehen oder sonst was. Es geht doch nur drum, dass die zusammen sein wollen. Und das geht wieder aufs Gleiche. Es ist das Werk der ersten Liebe, was wir wirken sollen, dass wir zu Jesus gehen, um zu empfangen. Und ist das nicht eine gute Botschaft? Für mich schon. Ich bin so ein Leistungsmensch. Ich muss immer tun für Gott. Immer denke ich, damit ich das ewige Leben krieg, muss ich viel machen, aber das stimmt nicht. Aus meiner Beziehung kann es durchaus sein, dass Gott sagt, hey, ich schick dich los, mach mal das. Aber das ist so was Entspannendes. Und ich kann mich gut, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann mich so gut an die erste Liebe erinnern, als ich zu Jesus kam. Boah, da war ein Friede, da war ein Glück plötzlich in mir. Ich wusste mich so geliebt. Und es kam, weil ich Jesus kennengelernt habe. Und ich habe für mich selbst durch die Predigt nochmal neu begriffen, das ist es. Heute kann sein, dass ich andere Werke wirke. Aber die erste Liebe kennzeichnet sich durch diese Beziehung, wo Jesus sagt, ich bin das Brot zum Leben des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und damals habe ich nichts gehungert. Da war kein Hunger, da war alles abgesättigt. Da war so viel da, dass ich eben weitergeben konnte. Da war so viel in mir, dass ich andere damit beschenken konnte. Und das ist die Einladung, die Jesus an uns hat. Boah, wir sind manchmal, glaube ich, so geprägt, muss ich wieder was tun, muss ich wieder für Gott. Nein, wir müssen nichts tun. Das ist das Schöne. Gott will uns beschenken. Und diese Bibelstelle, wo ich am Anfang auch dachte, was müssen wir tun, die hat für mich so eine Kehrtwende genommen. Ich muss nichts tun. Ich darf zu Jesus kommen und diese Speise nehmen. Und die Speise wird meine Seele absättigen. Und ich habe dann noch gedacht, dass wir können nicht diese 2 Speisen beliebig austauschen. Wir können nicht die Seele mit den anfassbaren Dingen füllen. Und wir können auch nicht den Körper mit dem Geistlichen. Wenn du sagst, ab morgen bete ich nur noch. Ich esse nichts mehr und trinke nichts mehr. Ich werde ab morgen nur noch Zeit mit Jesus. Dann wirst du sterben. Und wenn du sagst, ich brauche keine Zeit mehr mit Gott, ich ernähre mich mit Fun und Party und schönen Dingen, dann stirbt die Seele. Nur das Tragische ist, das spüren wir oft nicht so schnell. Den Hunger unserer Seele nehmen wir nicht so schnell wahr, wenn wir nicht geübt sind, wie den Hunger unseres Körpers. Und auch wenn wir das nicht tauschen können, hat es Auswirkungen aufeinander. Und das ist das Interessante. Wenn du hier, wenn deine Seele gesättigt ist, wenn du das Brot des Lebens täglich zu dir nimmst, dann ist das wie eine Verankerung in der unsichtbaren Welt, was in deinem Leben sichtbar wird. Und zwar besonders dann, wenn schwierige Zeiten kommen, wenn Herausforderungen kommen, wenn Not kommt, wenn Leid, wenn du verankert bist in dem, wo man gar nicht sieht, das sieht dir auch niemand an, keiner sieht, wie stark bist du verankert? Wie stark hast du die Speise genommen? Aber wenn Lebensherausforderungen kommen, zeigt es sich. Und ich habe gedacht, das ist wie mir kam ein Bild von der Achterbahn, da hast du so einen Bügel vorne, dass du nie rausfliegst. Und dann gehst du durch Kurven, manche gehen durch Loopings, und da geht's rauf und runter. Aber du bist gesichert, dass du nicht rausfällst. Und dieses Brot des Lebens, dieses Zeitverbringen mit Jesus sichert dich, dass du bestehst, wenn das Leben schwere Zeiten bringt. Und dann wirft es dich nicht aus der Bahn. Aber wir dürfen auch verstehen, der Bügel wird genährt durch die Zeit. Und wenn wir aufhören, ich kann nicht sagen, 30 Jahre bin ich mit Jesus gegangen, jetzt höre ich ganz auf, dann wird sich das lockern. Es hält noch ein bisschen, es hält noch ein bisschen, es hält noch ein bisschen, aber irgendwann wird der Bügel weg sein und dann kommen die Herausforderungen und das Leben schmeißt uns aus der Bahn. Und in diesem, ich komme jetzt zum Schluss, in dieser Möglichkeit und Chance liegt für uns na klar auch die Herausforderung. Weil ich habe gedacht, es ist eigentlich so logisch. Also ich habe Hunger, mir geht's nicht gut, ich habe Jesus, ich kann zu ihm und kann mich sättigen lassen. Und doch machen wir es nicht. Oder oft, oder vielleicht ihr alle, aber ich nicht, ich bleib mal bei mir. Warum mache ich es nicht immer? Weil wir einfach in der gefallenen Welt leben und weil wir noch fähig sind, ungute Dinge zu tun. Auch wenn Jesus uns erlöst hat, unsere Seele erlöst hat, sind wir noch fähig, uns für Dinge zu entscheiden, die nicht gut für uns sind. Und darin liegt Chance und Herausforderung gleichzeitig. Und damit können wir auch, manchmal neigen wir dazu, der andere ist schuld. Der ist jetzt schuld, dass es nicht gut geht. Und das ist schuld, die Umstände und überhaupt. Und ich habe gedacht, das war schon bei Adam und Eva so. Die Schlange war schuld, die Frau war schuld. Aber bei Gott geht's gar nicht mehr um Schuld, habe ich gedacht. Bei Gott geht's nicht mehr um Schuld. Die Schuldfrage ist geklärt. Er hat alles auf sich genommen. Und wir dürfen jetzt Verantwortung übernehmen und dürfen entscheiden, was wähle ich? Und das ist eigentlich toll. Wir wollen immer alle selbstbestimmt leben. Wir wollen selber bestimmen dürfen und wir dürfen bei Gott selbstbestimmt leben. Und meine Einladung an uns, die wir Gott schon lange kennen, ist heute, einfach mal drüber nachzudenken. Für was wirke ich denn mehr? Wirke ich für diese Dinge, die vergänglich sind? Die machen schon auch eine Zeit lang satt. Man kann das nicht weg. Das ist nicht so, sonst würden wir das erst gar nicht mehr machen. Das macht schon Spaß, bringt auch kurzzeitig Glück und Freude, aber auf Dauer macht es uns nicht satt. Und wie viel Zeit habe ich in letzter Zeit in diesen Jesus, wie viel Brot habe ich von ihm genommen, wie viel Zeit habe ich mit ihm verbracht? Und vielleicht war es dir gar nicht bewusst und du merkst erst dann, wenn es dir irgendwie nicht mehr so gut geht, wenn du dich ausgelaugt fühlst, müde, dass du das vernachlässigt hast. Für mich war das immer ein Kennzeichen, wo ich nicht regelmäßig auch Wort Gottes gelesen habe. Irgendwann ging es mir nicht mehr gut und da habe ich gemerkt, oh, ich muss zurück zur Quelle. Und ich möchte nochmal die Einladung aussprechen an die, wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nie dieses erste Mal, ja, ich will mit dir gehen, dass du nach dem Gottesdienst nach vorne kommen kannst. Und wir würden gern mit dir reden, auch noch beten. Aber das Angebot ist so gut. Das Brot, das Jesus uns anbietet, ist so gut. Und ich möchte mit einem letzten Bild, diesen Vers habe ich vergessen, wenn wir zu Jesus kommen, in Psalm 131,2 steht, ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Und das ist so schön. Jeder kennt dieses Bild, hat bestimmt schon mal ein Baby. Und es ist für das Baby diese Geborgenheit und Ruhe. Aber ich habe gedacht, auch für Gott ist es schön. Für mich als Mutter war das schön, dieses gestillte Kind. Und ich möchte mit dem Bild schließen, du bist, was du isst. Alle 35 Tage ersetzt deine Haut sich selbst und dein Körper baut neue Zellen aus der Nahrung. Du bist, was du isst, wirst buchstäblich du. Du hast also die Wahl, aus welchem du bestehst. Und das ist wirklich eine Wahrheit. Wir haben die Wahl. Und ich wünsche uns, dass wir gerade die Urlaubszeit nutzen, um uns darüber Gedanken zu machen und das Gute zu erwählen, nämlich von dem Brot des Lebens zu essen. Ich möchte noch gern mit uns beten zum Abschluss und bitte euch aufzustehen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du der bist, der unsere Seele satt macht, der uns sättigt, dass du das Brot des Lebens bist. Und ich möchte dir danken, Herr, dass wir nichts tun müssen, sondern dass wir kommen dürfen und empfangen dürfen. Und dass wirklich das einzige Wirken ist, von dem du sprichst, wenn du sagst, wirkt für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Dass wir unsere Seele mit dir absättigen. Dass wir unsere Seele geben, was sie braucht, in deiner Gegenwart. Herr, ich bete so, dass du das in unseren Herzen schmackhaft machst, Herr. Es ist so was Gutes und Wunderbares, dich zu essen, Herr. Und unser Fleisch streitet oft dagegen und denkt, oh nee, das will ich nicht, das ist langweilig. Aber ich bete, dass du uns diesen Willen schenkst, zu überwinden und dann in den Genuss einzutauchen, von dir zu nehmen, von dir satt zu sein und ein Glück zu erleben, wie es nirgendwo anders möglich ist zu erfahren. Herr, ich will jetzt wirklich damit segnen und ich bete, Herr, dass wir die Sehnsucht unserer Seele wieder wahrnehmen, dass du das zum Vorschein bringst, dass wir richtig für uns spüren dürfen, nach was sehne ich mich eigentlich. Und dann uns bei dir die Dinge holen, die wir brauchen. Amen.